Wir stehen Epheser 4 von Vers 25 an. Wir hatten angefangen, den Epheserbrief zu besprechen, und wir machen gerade da weiter. Die unter Ihnen, die neu in unsere Bibelstunde kommen, ich muss sagen, ich kalkuliere es ein, dass viele neu da sind, sie werden schon einsteigen können. Ich habe eben gesagt, das weibliche Element in dieser Stunde überwiegt doch gewaltig, aber wenn man hier oben steht, dann sieht man, dass die Männer sich alle an die Ränder zurückgezogen haben. Eine evangelische Eigentümlichkeit, dass man möglichst nach hinten geht. Das scheint die Männer noch stärker zu bewegen. Also, es beruhigt mich gerade, dass sie auch da sind. Aber nun Epheser 4, Vers 25. Darum lege die Lüge ab und rede Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten. Sintemal, das ist also Lutherdeutsch, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt und sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also es steht tatsächlich, Sie wissen, es ursprünglich Griechisch geschrieben, es steht tatsächlich da, also zürnt. Du darfst ruhig mal Zorn haben. Das hat mich kolossal beruhigt, dass das da steht. Nicht? Das Nicht bezieht sich nach dem griechischen Text nicht auf das Erste. Zürnt, aber sündigt nicht. So heißt ernsthaft, nicht? Zürnt, aber sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Geht auch nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, das er habe zu geben dem Dürftigen. Lasst kein fauliges Geschwätz aus eurem Munde gehen. So was nützlich ist zur Besserung, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen gleich, wie Gott euch vergeben hat in Christo. Haben Sie alle Bibel vor sich? Also diese Stunde hat nur einen Sinn, wenn Sie Testament oder Bibel vor sich haben, sind da hinten ausgeteilt. Danke. Epheser 4 von Vers 25. Ja, ich denke, Sie können mich alle verstehen. Meine Freunde, das klingt hier wie Moral. Lüg nicht, arbeite anständig, red kein dummes Zeug, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn lass von dir sein, seid herzlich freundlich. Das klingt also wie eine nette Moral. Ist es aber nicht. Das ist wichtig, dass Sie das verstehen. Moral ist, wenn man, so beginnen ja alle Definitionen, nicht? Moral ist, wenn ich von einem unbekehrten, unwiedergeborenen Menschen gute Werke verlange. Moral ist, wenn ich von einer Pappel wunderbare Birnen verlange. Das ist Moral. Verstehen Sie? Wenn ich von einem unbekehrten Menschen, der nicht vom Geiste Gottes weiß, gute Werke verlange. Also ich meine jetzt nicht, was man kleinen Kindern bei der Erziehung beibringt, nicht? Dass man sich gegenseitig prügelt oder dass man beim Essen nicht mit dem Finger in die Schüssel fährt, das rechne ich noch nicht zur Moral, sondern zur Kinderstube. Verstehen Sie? Aber also Moral wäre das, wenn diese Dinge, die hier genannt sind, von einem unbekehrten, unwiedergeborenen Menschen ohne Heiligen Geist verlangt würden. Das sieht jetzt so aus, weil wir das gerade so vorlesen. Und darum muss ich Ihnen das deutlich machen. Das kann man nicht verstehen, wenn man nicht die drei Kapitel vorher ins Auge fasst. Wo davon die Rede ist, dass ein Sohn Gottes gekommen ist, dass Jesus Mensch wurde und für uns starb und uns mit seinem Blut erkauft hat, dass er auferstanden ist, man ihm gehören darf, dass sein Geist im Herzen arbeitet. Dass man alten Menschen ablegen kann, so haben wir letztes Mal gehört, und neuen anziehen. Wunderbare Sache, nicht? Wie man alte Stiefel ablegt, alten Menschen ablegen und neuen anziehen. Und ich muss hier die schöne Geschichte nochmal erzählen von dem badischen Erweckungsprediger Hennhöfer. Deutschland hat ja viele wundervolle Erweckungsprediger gehabt. Und das Badener Land ist im vorigen Jahrhundert erweckt worden durch einen, können Sie verstehen oder versteht man schlechter, durch einen früheren katholischen Priester, der Hennhöfer, Alois Hennhöfer. Nun war das damals in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Zeit der Aufklärung. Es war eine merkwürdige Geistesbewegung, die über England, Frankreich, über ganz Europa ging. Der sogenannte Rationalismus oder auf Deutsch Aufklärung. Dass man sagte, wir wollen nur noch glauben, was die Vernunft begreifen kann. Die Vernunft wurde gleichsam in den Mittelpunkt von allem gestellt. Und wie so die Kirchen manchmal von so Modephilosophien angesteckt werden, so war die Aufklärung also bis in die Kanzel hineingedrungen. Mal zum Beispiel gesagt, Wundergeschichten, kann die Vernunft nicht glauben, das ist Unsinn. Man muss sie umdeuten, nicht? Etwa in der Weihnachtsgeschichte, dass da steht, die Hirten waren im Felde, das machen wir heute nicht mehr. Wir füttern sie im Stall, die Schafe. Und dann hat ein Pfarrer an Weihnachten über Nutzen der Stallfütterung gepredigt, nicht? Es war ganz ähnlich wie heute, dass man sagt, wir müssen zeitnah predigen, nicht so Erlösung, Sünde, Gnade, das ist doch dummes Zeug. Wir müssen predigen, was die Menschen interessiert, nicht über Atombombe und über Nachbarschaftshilfe, nicht über die Bedeutung der Großmutter im sozialen Gefüge der Großstadt und so, nicht? Das sind noch Themen, über die ein Pfarrer predigen muss. Das Geschrei ist heute genauso wie vor 150 Jahren. Und darüber haben sich die Kirchen entleert, nicht wahr? Die ganze Welt war voll Moral. Und die Welt war erstaunlich tugendhaft damals, nicht? Also ein bisschen davon könnte man schon mitkriegen, nicht? Unsere Zeit ist sehr verbrecherisch geworden. Tugend, Tugend, Tugend auf der ganzen Front, nicht wahr? In Zeitungen, auf den Kanzeln, überall. Aber kein Wort mehr von Erlösung, von Buße, von Kreuz Christi, vom Geiste Gottes. Und da las dieser katholische Priester das Neue Testament, wurde erweckt, las den Römerbrief und dann hat seine Kirche ihn rausgetrieben, er wurde evangelisch. Aber die aufklärerische badische Kirche konnte ihn fast auch nicht ertragen. Nun war er also Pfarrer in dem kleinen badischen Ort Spöck. Und da predigte er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da sagten die Bauern, das ist was ganz anderes als die Pastoren ringsum predigen. Die Bauern, die Pastoren ringsum, die predigen, wir sollen auch anständig sein und gute Dorfgemeinschaft haben und nicht zu viel saufen. Nicht? So 5 Liter, aber mehr ist drum übel. Und so. Und was bringt der da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, eingeborener Sohn, nicht? Und das führte dahin, dass die Bauern von Spöck an die Kirchenleitung eine Beschwerde schrieben. Es war die Zeit, in der der Pfarrer und Dichter Mörike sein nettes Gedicht dichtete, wo er sagt, meine Bauern stehlen mir aus dem Pfarrgarten samstags abends den Salat und am Sonntagmorgen wollen sie Essig und Pfeffer dazu haben in meiner Predigt. So, nicht? Der Pastor, der musste ordentlich donnern wie Khrushchev in der UNO und so, ne, da war das richtig. Und Evangelium, also die Bauern beschwerten sich bei der Kirchenleitung, der predigte Sachen wie, ganz anders wie alle anderen. Und sie wollten einen Pastor haben wie alle, der ihnen ordentlich ihre Sünden hinter die Ohren riebe. Und dann hat der Hennhöfer eine Vorladung vor die Kirchenleitung gebracht und da wurde er ermahnt, er soll mehr Tugend predigen und Moral. Dann hat er gesagt, ja, er wollte es versuchen. Und dann ist er, das ist eine wunderschöne Geschichte, und hinter dieser netten Geschichte verbirgt sich ein ganz großer Geisteskampf im Grunde. Verbirgt sich das, worum es immer geht in der evangelischen Kirche. Da ist der Hennhöfer am Sonntag auf die Kanzel gestiegen und hat gesagt, liebe Bauern, ihr wollt mehr hören von der Tugend, und von der Moral. Jetzt will ich euch mal erklären, wie die Sache ist. In meinem Garten hinten, das wisst ihr, im Pfarrgarten, ist ein Holzapfelbaum. Ein Baum, der trägt nur ganz saure, kleine, abscheuliche Holzäpfel, die kein Mensch essen kann. Jetzt stellt euch vor, ich würde mich vor diesen Holzapfelbaum stellen und dem predigen: Du abscheuliche Holzapfelbaum, wie schämst du dich nicht, dass du so einen sauren kleinen Äpfel bringst? Ich verlange jetzt, ich erwarte, und Gott erwartet es auch, und die ganze Welt erwartet es, aber Kirchenraten, die Bauern in Speck und alle erwarten, dass du jetzt bessere Äpfel bringst. Glaubt ihr, sagt er, dass das irgendeinen Sinn hat? Die Bauern schütteln die Köpfe, das verstanden sie, dass der Holzapfelbaum nach wie vor Holzäpfel bringt. Und er sagt, das so ist mit einem unbekehrten Menschen, der fern von Gott lebt. Dem kannst du die schönsten Moralpredigten halten, ein bisschen Moral wird hinkriegen, aber wenn sein Fleisch und Blut ausbricht, dann ist es aus mit der Moral, nicht? Fleisch und Blut sind viel stärker als alle gute Ermahnungen. Weil ich aus meinem eigenen Leben wissen sie auch alle ganz gut, nicht? Und er sagt, was muss denn mit dem Holzapfelbaum geschehen, sagt der Hennhöfer auf der Kanzel. Ja, da muss man abschneiden, die ganzen Zweige abschneiden. Und dann wird ein Zweig von einem guten Baum eingebrochen. Und der wächst an und auf einmal ist der, gehen die Säfte, ich verstehe es nicht ganz so ungefähr, er verstand da mehr davon wie ich. Kurz und gut, der ganze Baum wird verändert und nun bringt er gute Äpfel. Und da sagt er, liebe Leute, es muss erst ein Reiz von einem anderen Baum in uns eingeflossen werden. Es war einer in der Welt, der Sohn Gottes. Der war gut. Und ohne ihn wird's mit uns nichts. Wird's mit aller Moral nichts. Und dann hat er ihnen erklärt, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass sein Name in mein Herz geschrieben werden muss. Ja, dass ich Jesus aufnehmen darf. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann wird mein Herz anders, meine Gesinnung anders. Dann kommt der Geist Gottes und regiert und bringt Früchte. Sehen Sie, das ist so wichtig, dass wir diese Regeln, die Paulus hier gibt, sehen, nicht als Moralregeln, die er von irgendeinem unbekehrten Menschen will, sondern dass er sagt, das ist die Voraussetzung von allem Neuen im Leben, dass alte Mensch mit Jesus in den Tod gegeben wird, ans Kreuz, so kann ich ausdrücken, und der auferstandene Heiland in mein Herz kommt und mein ganzes Leben regiert. Ich muss nochmal auf Vers 24 kommen und verstehen was nicht. Siehe den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben heute Abend die Freude, einen Freund aus Zürich hier zu begrüßen, einen Bekannten meines Freund ist Dr. Witzig, der ist Präsident der Schweizer CVM und hat mich mal, als er im Dritten Reich mit großen Aufträgen und Devisen nach Essen kam, aus dem Gefängnis rausgeholt, nicht? Die Schweizer sind eine Nation, die unter anderem Vorzügen einen ganz modernen, großartigen Dichter hat, der heißt Dürrenmatt, der wohnt in Basel. Und dieser, von diesem Dürrenmatt, heißt der Hans oder wie heißt er mit Vornamen? Wissen Sie auch nicht. Gut. Ein junger Mann noch, der hat ein Buch geschrieben, das las ich neulich, Grieche sucht Griechen, eine Zeitsatire. Und da schildert er, das hat mich gerade bewegt, weil ich es letzte Woche gelesen habe, da schildert er einen ganz, ganz kleinen Beamten in einer riesigen Industriefirma, der durch also ein blödsinniges Erlebnis plötzlich Generaldirektor wird. Er ist geborener Grieche. Und nun kann er seinem Wunsch Rechnung tragen. Als allererstes rennt er auf ein Verkehrsbüro und sagt, eine Schiffskarte nach Griechenland, Peloponnes, blaues Meer, er sieht das vor sich, Marmortempel, jetzt will er hinfahren, eher was anderes tut. Eine Schiffskarte nach Griechenland. Und dann sagt der Mann bloß so über die Schulter, auf Kohlendampfer vermitteln wir keine Plätze. Und da guckt er an sich runter und sieht, ich sehe nicht nach Luxusdampfer aus, sondern ich sehe eben noch so einen ganz abgetragenen Anzug. Solange ich so rumlaufe, denkt er, merkt er, glaubt mir keinen Generaldirektor. Da fährt er erst zum besten Schneider, lässt sich einkleiden, kommt 5 Stunden später wieder, eine Schiffskarte nach Griechenland. Ja, 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 sagt er, selbstverständlich, Luxkabine natürlich nicht. Jetzt glaubt man ihm, seinen Generaldirektor. Solange er die alten Klamotten trägt, glaubt ihm keiner Generaldirektor. Und solange wir in den alten Sünden und schlechten Gewohnheiten weiterleben, glaubt uns kein Mensch unsere Wiedergeburt und dass wir Jesus gehören. Und unsere Gotteskindschaft, verstehen Sie? Das will Paulus sagen. Er hat davon gesprochen. Er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesus Christus. Ein Mensch, der ein Heiland gefunden hat, ist Kind Gottes geworden. Und nun sagt Paulus in diesen Versen, bitte, nun kleid dich aber auch neu ein. Zieh den neuen Menschen an. Sonst glaubt dir kein Mensch deine Gotteskindschaft. Darum handelt es sich. Das ist was ganz anderes als Moral, ist es klar. Nicht eine Forderung an unbekehrtes Herz, sondern Menschen, die die Kraft Jesu kennen, seine Erlösung, die Macht seines Blutes, seinen Geist, die kriegen gesagt, so, nun zieh den neuen Menschen an. Ich hoffe, jetzt habe ich es abgesichert gegen alle Missverständnisse. Und jetzt lesen wir, bitte nehmen Sie Ihr Testament mal vor sich, diese Mahnung des Paulus durch, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die sprechen für sich. Sehr interessant, dass Paulus an die Spitze stellt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeglicher mit seinem Nächsten. Sintemal, wie untereinander Brüder sind. Das ist also für Paulus offenbar die schlimmste Sünde. Das steht oben an. Das war Lügen. Wir nehmen das gar nicht so schrecklich tragisch, nicht? Ein Krachen, Ehebruch, ein Diebstahl, das würden wir schon eher als Sünde ansehen, als so ein bisschen schwindeln. Ohne dass man doch gar nicht durch die Welt durchkommt, nicht? Eine Notlüge. Wenn ich meinen Jungen sage, Lügen ist Sünde, steht sofort einer auf und sagt Notlüge. Da sage ich, Mensch, es gibt doch bloß Notlügen, außer am 1. April, nicht? Wo man aus Spaß lügt. Aber sonst gibt es ja bloß, ich lüge ja immer dauernd, weil ich in Druck bin, so, nicht? Anders lügt man ja nicht. Offenbar ist das für den Geist Gottes, durch den ja Paulus schreibt, der Anfang alles neuen Lebens. Dass ich die Lüge ablege und in die Wahrheit komme. Sehen Sie, Jesus hat mal gesagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Der Teufel lügt, wo die Haut anrührt, nicht? Und verstehen Sie, er verspricht den Menschen Seligkeit und führt sie in die Hölle. Er sagt, in Sünden seien kleine Fische. Und wenn der Mensch gesündigt hat, dann sagt er, dich kann Gott nicht mehr brauchen und stürzt in Verzweiflung. Das kennen manche nicht. Er sagt, der Teufel sündigt was ganz Geringes und hinterher sagt er, verloren, verloren. Der Teufel lügt. Und mit jeder kleinen Lüge nehme Partei für den Teufel. Legt die Lüge ab. Und das ist diese Randbemerkung des Paulus so wichtig. Sintemal wir untereinander Brüder sind, da will er sagen, durch nichts wird eine Gemeinschaft mehr zerstört als durch Lügen. Also ich, als Jugendpfarrer erlebe ich es immer wieder, wie Eltern ganz erschossen sind und zu mir kommen, Herr Pastor, mein Junge lügt. Verstehen Sie, so ein Vater kann seinem Jungen alles Mögliche verzeihen. Aber er lügt, auf einmal ist Vertrauen weg. Jetzt kann ich nicht mehr Vertrauen haben. Erschütternde Entdeckung, wenn eine Frau sagt, mein Mann lügt mich an und umgekehrt. Das zerstört Vertrauen, auch die kleinste Lüge. Und der Gemeinde Jesu wird dieses Vertrauen kaputt gemacht, wenn wir lügen. Legt die Lüge ab, lasst uns der Wahrheit wandeln. In einer Welt, wo alles nur Lüge ist, nicht? Wo das ganze Leben aufgebaut ist auf lauter gesellschaftliche Lügen und nicht nehmen Sie, ich kann jeden Stand nehmen, nicht der Kaufmann mit seinen Steuererklärungen, der Arzt, der niemals sagt, was wirklich los ist, nicht? Es gehört zur ärztlichen Ethik, dass er die Leute beschwindelt, nicht? Und so weiter. Kann jeder Stand hat seine besonderen Speziallügen. Der Pastor, du liebe Zeit. Aber ich bin der Einzige hier, darum rede ich darüber nicht weiter. Weiter. Jetzt kommt Vers 26. Zürnet und sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Verleumder. Dann nimmt einen neuen Punkt vor. Also das ist mir, sagte ich vorhin, merkwürdig, dass im griechischen Text steht, jawohl, ohne Zorn kommst du wohl nicht durch. Das gehört offenbar wie ein Gewitter so zum Zusammenleben der Menschen, dass man Zorn hat, nicht? Eine Frau, die ab und zu mal einen richtigen Zorn auf ihren Mann kriegt, dann gibt es keine richtige Ehe, nicht wahr? Umgekehrt will ich nicht sagen. Der Paulus sagt, also, ich könnte mal, wahrscheinlich spricht Paulus hier, denken Sie mal, Galater 1, wo er sagt, er sei verflucht, der hat uns Evangelium predigt. Er kennt sich selber, er weiß, das müsste ein komischer Mensch sein, mit Schelfischblut in Adern, der nicht zornig werden kann. Nicht? Der nicht zornig werden kann. Es gibt ja auch wirklich geistlichen Zorn. Jesus wird zornig, wie er sieht, wie der Tempel geschändet ist. Aber gerade beim Zorn, da ist so ein ganz kleiner Schritt, sagt Paulus, und du sündigst. Und du entgehst ihm am besten, wenn du möglichst schnell, mit dem Menschen, auf den du zornig bist, Frieden machst. Und da kannst du dir ein Gesetz machen, sagt, da lass den Zorn nie über Nacht bleiben. Zorn hat nur noch einen Sinn, wenn er ganz frisch ist, aber abgestandener Zorn ist scheußlich. Mach wieder Frieden vor Abend. Lass die Sonne nicht untergehen über den Zorn. Es gäbe zum Beispiel keine Ehescheidungen, wenn die Welt dieses Wort beherzigen würde, lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Ne? Nun, das ist ja auch ein Wort an solche, die unter der Macht des Geistes Gottes stehen. Und die wollen uns aber jetzt, wir sind solche hoffentlich, und wollen uns das sagen lassen. Wenn du irgendwo Zusammenstoß hast, dann mach vor Abend Frieden. Und Vers 27, vor allem, gib nicht Raum dem Verleumder. Nach dem griechischen Text ist es mir ganz klar, dass mit dem Verleumder, Paulus sagt Lästerer, hat du übersetzt Lästerer, mit dem Verleumder nicht ein Mensch gemeint ist, der einen verleumdet, sondern der Verklügte. Ach, ich muss biblisch reden, aber es wird fortgeschritten zum Wachsen hier. Der Verkläger unserer Brüder. Sehen Sie, in der Bibel wird deutlich gesagt, dass es einen Teufel gibt. Also nicht so eine Märchenfigur mit Schwanz und Pferdefuß und riecht nach Schwefel. Verstehen Sie? Sondern wie Gott Geist ist, ist der Teufel gefallene Engelmacht unter Gott, aber sein Widersacher. Die Bibel sagt immer wieder, dass der Teufel im Haushalt Gottes die Rolle des Staatsanwalts spielt. Bis zum Tag des Gerichtes. Der Staatsanwalt klagt vor Gericht an, übernimmt die Anklage. Nach der biblischen Auffassung ist der Teufel der Staatsanwalt. Gott fragt mal den Teufel im Buch Hiob, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ja, sagt der Teufel, aber sicher passe ich auf den auf, den habe ich im Auge. Das ist ja gar kein richtiger Knecht von dir, der tut nur so. Der Teufel beachtet die Kinder Gottes und sammelt Anklagematerial gegen sie. Er ist der Verkläger, der Verleumder, der Lästerer. Und im Augenblick, wo ich gegen einen Bruder oder eine Schwester oder gegen jemanden, der mir nahesteht, oder einen Hausgenossen, Anklagen entgegennehme, sagt Paulus, sagt die Bibel, bin ich gewissermaßen heimlich ins Lager des Satan getreten, des Staatsanwalts, der Anklagematerial sammelt. Da ist eine Hausgenossin, mit der kommen sie schwer zurecht, ist vielleicht eine schwierige Frau. Und dann erzählen alle Leute im Hause von dir alle möglichen Schlechtigkeiten. Jetzt gleichen sie bereits dem Teufel, der auch Anklagematerial sammelt. Das sagt Paulus hier. Gib dem Teufel in deinem Leben nicht Raum. Gib der Macht des Bösen nicht Raum. Gib dem der Macht des Bösen auch nicht darin Raum, dass du gleich dem Teufel ein Materialsammler, ein Ankläger bist. Zu den schrecklichsten Stunden meines Lebens gehört, wie ein junger Ehemann, den ich getraut hatte, nach dem fünften oder sechsten Jahr seiner Ehe zu mir kam und sagte, es ist alles aus. So ist alles aus, ja. Jetzt will ich Ihnen mal rein Wein einschenken über meine Frau. Und da zieht der Mensch ein Notizbuch raus, wo er jeden Tag notiert hat, was seine Frau verkehrt gemacht hat. Ich habe geschrien, ich habe an der dritten Seite gesagt, gib mir das Ding, ich werfe ins Feuer. Vielleicht haben wir alle so ungeschriebene Notizbücher gegen irgendeinen Menschen, ja? So ungeschriebene, wo es im Herzen gesammelt wird. Der Paulus sagt, damit trittst du auf die Seite der Macht der Finsternis. Jesus ist einer, der vergibt. Jesus ist einer, der vergibt. Der ist gut, der sehen mich nichts böse. Gib nicht Raum dem Läster. Ist deutlich, was gemeint ist, nicht? Wir lesen weiter. Ich möchte nicht allzu lange bei den einzelnen Dingen stehen bleiben. Wer gestohlen hat, der gestehle nicht mehr. Aber sagen Sie, das geht mich nicht an. Dieb bin ich nicht. So dieb sind Sie nicht. Darf ich Sie mal fragen, wie viele geliehene Bücher haben Sie im Bücherschrank stehen, die Sie nicht zurückgegeben haben? Bei geliehenen Büchern werden die christlichsten Leute zu Klauern und zu Dieben. Ja, ist das nicht gestohlen? Ich habe einen Pastor mal warten müssen, bei einem Pastor. Er ist nicht mehr in Essen. Da musste ich warten, da ziehe ich raus. Volksbibliothek sowieso, das erste Buch. Ich stelle es wieder rein. Fahrbibliothek, da. Da habe ich gesagt, wenn ich hier alles nasse wasche, alles geliehen und nicht zurückgegeben, nicht? Der Mann würde hochgehen, wenn ich sagte, du Dieb. Seien wir mal im Lichte Gottes ein bisschen vorsichtig mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Nicht? Ich glaube auch, dass hier keiner sitzt, der gerade nachts Einbrüche macht. Aber es ist doch erschütternd, wie mir Soldaten erzählten vom Jahre 39, wie der Krieg bloß brach. Wie Offiziere der deutschen Armee Autos voll Beutegut aus Frankreich, Pelze, an ihre Frauen nach Hause geschickt haben. Und wie manches gestohlene Gut mag in guten Bürgerhäusern Bredeney, Rüttenscheid und Annelburg verborgen sein. Seien wir mal ein bisschen nicht so schnell mit dem. Gestohlen, das geht uns nichts an. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf Gott sagt, habe zu geben dem Dürftigen. Sehen Sie, diesen Vers habe ich besonders gern, weil er zeigt, was ein neues Leben ist. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Wenn jetzt ein Punkt wäre, wäre es ein bisschen wenig, aber einleuchtend. Aber ich sage immer, wenn ich aus meinem Leben alles Unrecht und Sünde ausreiße, das ist genau, wenn ich aus einem Garten, aus einem Bauplatz alles Unkraut rausreiße, dann habe ich noch keinen Garten. Dann habe ich nur einen blanken Platz. Im Garten wird es erst, wenn neue Blumen reingepflanzt werden. Verstehen Sie? Wenn neue Blumen. Wenn ich aus meinem Leben Sünde rauslege, alten Menschen ablege, das ist erst eine Hälfte. Dann muss die andere Hälfte kommen. Die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Liebe, müssen Leute merken, ja? Freude, 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 die Leute ansehen auf der Straße, Freude. Friede, Friede, Geduld, Geduld. Wilhelm Busch, Geduld. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ach ja, wir predigen uns selber, wir predigen nicht. Aber das ist die Frucht des Heiligen Geistes, verstehen Sie? Was Positives. Und hier macht das Paulus da. Wer gestohlen hat, gebe stehle nicht mehr, sondern arbeite, auf dass er Armen Gutes tun kann. Positiv. Wenn ein Dieb plötzlich ganz fleißig wird, nicht mehr Kraut und nur Bankguthaben aufhäuft, sagt Paulus, viel zu wenig. Jetzt muss dein Leben, das vorher im Finstern war, ins Licht kommen, indem du siehst, wie du mit deinem dreckigen Geld Gutes tun kannst. Dazu haben wir das Geld, sagt Paulus, das er habe zu geben dem Dürftigen. Da braucht man gar nichts zu sagen, das ist beunruhigend, nicht? Dass man habe zu geben dem Dürftigen. Dann Vers 29. Jetzt kommt er auf unsere Konversation zu reden, auf unsere Gespräche. Wenn ich von der abends nach Hause gehe, so zu Fuß am Wolkeplatz, komme ich am Kegelclubhaus vorbei. Am Kegelclubhaus. Und da sieht man so durch die Mattfenster durch, so lange Stammtische sitzen. Männer von ziemlichem Format, ich sehe meine Silhouette nur, nicht? Ziemlich breit, der Tabaksdampf wölbt, nicht wahr? Biergläser vor sich, draußen wartet das Auto. Ich möchte mal wissen, wie das eigentlich geht, wie die alle ohne Alkohol nicht. Die fahren doch alle nachher.
Toll.
Wenn ich Polizeipräsident wäre, wüsste ich, was ich täte. Aber ich bin's nicht, können Sie sich freuen. Da sitzen sie also mit ihren Biergläsern und dann frage ich mich oft, was reden die Männer jetzt eigentlich da? Da kann es passieren, dass ich, wenn ich gerade vorbeigehe, so ein dröhnendes Männerlachen höre. Nicht? Dann denke ich, ist das jetzt richtig eine fröhliche Sache? Oder haben sie einen Witz erzählt so an der Grenze? So an der Grenze, nicht? Lass dein fauliges Geschwätz, faul, da steht also richtig ein Wort, was man beinahe in guter Gesellschaft nicht brauchen mag. Verstehen Sie? Ein Wort, was etwa verwesenes Gemüse bezeichnet. Da in dem Zusammenhang kommt es vor. Verzeihen Sie, ein ganz dummes Beispiel. Ich habe mal einen Zahnarzt beobachtet, wie er eine Wurzel bearbeitet hat. Hat er immer mit so einem Ding da reingebohrt? So, was riechen Sie da immer dran? Sagt er, da kann ich riechen, ob die Wurzel vereidert ist. Scheußlich. Scheußlich. Lieben Freunde, unser Geschwätz kann zeigen, ob unser Herz vereidert ist. Fauliges Geschwätz, das braucht nicht gerade richtig Gemeines zu sein, aber es hat den Verwesungsgeruch dieser Welt an sich. Wissen Sie, ich hatte diesen Sommer ein Sommerlager, 14 Lager. Und das ist so nett, wie die Lagerleiter versuchen, es den Jungen so nett zu machen. Da werden Anschläge gemacht, Programm für einen Tag und die Geschichte des Tages haben sie alle so vorbereitet. Und manche kamen auf die Idee, der Witz des Tages. Denkt es auch ganz nett, dem Jungen mal so einen netten kleinen Witz da an die Wand zu nageln. Das ist sehr nett oft, wirklich gut, es gibt Gute. Und ein Mensch, der nicht lachen kann, tut mir leid. Und da komme ich in ein Lager, da hatten sie der Witz des Tages. Und da hatten sie eine Geschichte, wissen Sie, so an der Grenze des Unanständigen. Riss es runter. Das ist nicht Spy? Doch sei das Spy! An der Grenze bewegen wir uns nicht. Ich schlug ihm das auf. Lass kein fauliges Geschwätz, das diesen Geruch der Verwesung an sich trägt, aus eurem Munde gehen. Das ist ein unerhörtes Urteil über 80% von dem, was der Mensch heute Konversation nennt. Fauliges Geschwätz, von dem kein Mensch was hat, das immer leise Gift träufelt. Nicht? Immer leise Gift träufelt. Was ist es denn? Eine Grenze des Erotischen, dann kommt Klatsch über andere, nicht? Sondern, da kommt wieder das Positive. Was nützlich ist zur Besserung, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Dass es holdselig sei zu hören. Was ist das schön, dass der Geist Gottes, wissen Sie, bis in die Unterhaltung hinein, Liebliches schaffen will. Nicht? Ich sage immer, wo Jesus hinkommt, wird es schön. Wo Jesus hinkommt, wird es schön. Wissen Sie, auch ästhetisch schön. Nicht wahr? Auch ästhetisch schön. Dann hört dieses Geschwätz, wo man heimlich Notleid auf, was lieblich sei. Es fällt mir, wie ich das las, eine nette Geschichte ein. Während früher, wie ich noch jünger war und meine Mutter noch lebte, da kamen wir 8 Geschwister oft alle zusammen in dem kleinen Dörflein Hülben, verbrachten unsere Ferien dort. Haufen Kinder, Schwiegerkinder und Enkel, die wurden da untergebracht. Und abends, wenn die Kinder im Bett waren, sammelte sich alles in der Schulstube von dem alten Schulhaus. In der Wohnstube von dem alten Schulhaus. Und da wurde erzählt. Und ich weiß noch, wie mein alter Onkel Albrecht, der ist auch eine Ewigkeit, jetzt ein Original, mal so schweigend da saß. Offenbar gefiel ihm die Unterhaltung nicht. Es kamen dann auch viele Gäste immer dazu. Und da geht die Tür auf, mein Bruder Johannes kommt rein, der vor Jahren verunglückt ist. Und da sagt mein Onkel Albrecht, Ruhe, jetzt hat der Johannes das Wort. Der weiß immer zu erzählen von den Siegen Jesu Christi. Und dann erzählte Johannes, unser Herz wurde froh von dem, was er erlebt hat auf seinen Fahrten mit jungen Männern. Was lieblich sei zu hören, was das Herz froh macht und nicht bedrückt und nicht versündigen macht. Lassen wir jetzt mal das nächste weg, Vers 31. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung. Ich finde das so klassisch geschildert hier. Gehen Sie durch die Straßen, horchen Sie mal so die Häuser rein. Grimm, Zorn, Geschrei, Geschrei, das gehört so dazu, nicht? Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch samt aller Bosheit. Und nun kommt wieder positiv, immer die positive Wendung, wissen Sie? Nicht nur was nicht, sondern wie es aussehen soll. Seid untereinander freundlich, herzlich. Ach, was wäre die Welt schön, wenn wir das mal ernst nehmen, nicht? Wollen wir mal anfangen? Jetzt wollen wir das nicht bloß hören. Fangen wir mal an in unseren Häusern, nicht? Freundlich und herzlich und kein faules Geschwätz und in der Wahrheit wandeln und nichts mehr anhören über andere, dem Lästerer nicht Raum geben. Fangen wir an damit. Lieben Freunde, ich muss jetzt noch zwei ganz wichtige Sachen sagen. Es sind hier zwei Zentralworte, um die sich im Grunde doch alles dreht. Und diese beiden Zentralworte muss ich Ihnen noch vorstellen. Das erste ist das Wort, Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Schade, dass es immer gleich so schnell rumgeht, die Zeit, dass ich es nicht mehr ausführlich sagen kann. Das ist also die Rede davon, dass Christen zwar durch Jesus hier erlöst sind von ihrer Schuld und von der Macht des Teufels, aber die eigentliche Erlösung kommt erst in der Zukunft. Wenn ich meinen Leib ablegen darf und sein Angesicht schauen. Ja, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt und Jesus sein Volk um sich vereint. Paulus ab und zu sagt er, das ist erst die eigentliche Erlösung. Das ist das Schöne, sehen Sie, Jesus Jünger sind hier schon fröhliche Leute und haben es furchtbar gut. Wir haben es besser als andere Leute. Aber das Beste kommt noch, nicht? Ach, so eine arme Dame etwa, die älter wird und in den Spiegel schaut und mit Entsetzen sieht, eine Falte mehr und es kommt bloß aus Grab. Panik nicht. Ein Jesus-Jünger, der sagt, 63 Jahre, gar nicht mehr weit bis ans Ziel, zur eigentlichen Erlösung. Nicht? Sehr wichtig, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens durch Jesus zu haben. Und nun sagt Paulus, Leute, die ihr Herr Leben Jesus gegeben haben, werden auf diese zukünftige Erlösung versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die bekommen also schon ein Siegel auf für die zukünftige Erlösung. Das ist ein Bild aus der Sklavensprache des Altertums. Wenn Herr Petronius oder Sempronius in Rom sich Sklaven kaufte, der hatte vielleicht so 1000 auf seinen Gütern, hat einen neuen Sklaven gekauft, dann bekam der Sklave einen Stempel auf die Hand. Er wurde versiegelt. Der gehörte nun zu Herrn Sempronius. Das kriegt man nicht mehr weg. Wir haben das Ähnliches gehabt im Dritten Reich. Die SS bekam ein Siegel und einen Arm. Und das war für sie schrecklich, weil man das nicht entfernen konnte. Nicht mehr entfernen konnte. Und die, die dem Mann von Golgatha gehören, bekommen so ein Siegel. Nicht ins Fleisch, sondern in den Geist, den Heiligen Geist. Versiegelt mit dem Heiligen Geist auf dem Tag der Erlösung. Und nun sagt Paulus, hör mal, die Ratschläge, die ich dir gegeben habe für ein neues Leben, die sind darum so wichtig, für dich selber so wichtig, weil du dich nämlich hüten musst, den Heiligen Geist zu betrüben. Der Heilige Geist ist etwas sehr Zartes. Und sehen Sie, wenn ich mich zu Jesus ausgeliefert habe, lebe aber in groben Sünden, ich lüge oder ich fluche oder Grimm, Geschrei, Bitterkeit, dann sagt der Heilige Geist ganz still, hier kann meines Bleibens nicht sein. Und dann geht er weg. Auch sehen Sie, Jesus ist immer noch da. Man gehört ihm noch. Aber man weiß es nicht mehr, weil der Heilige Geist weg ist. Und dann kommt eine große Dunkelheit ins Herz von Christen. Wir können nicht so drauf losleben wie Weltmenschen. Von dem Augenblick ab, wo der Heilige Geist sein Werk in uns hat, weil der betrübt werden könnte. Und wenn der geht, habe ich keine Heilsgewissheit mehr und keine Freude mehr und keinen Frieden und keine Liebe, dann senkt sich Nacht herab. Wandelt vorsichtig. Nicht um selig zu werden, selig macht mich mein Heiland, sondern mit dem Heiligen Geist nicht betrübt. Und dann wird es so dunkel. Christen, die mal den Heiligen Geist geschmeckt haben, können ohne ihn nicht mehr gut leben. Und das andere Zentralwort ist Vers 32. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Jesus. Es gibt Menschen, die fallen mir einfach auf den Wecker. Nicht? Und mit denen muss ich zusammen sein und zusammenarbeiten. Oder die treffe ich im Gottesdienst. Oder irgendwie führe ich mich mit ihnen zusammen. Und man hat so eine Menge gegen sie. Da sagt die Bibel, Moment mal, weißt du, wie schwer Gott an dir zu tragen hat? Auch seit du ihm gehörst. Ahnst du, wie du mit deinem Wesen Gott oft schrecklich bist? Und doch darfst du beten, jeden Morgen, Herr, bedecke mich mit deinem Blut. Und er tut es. Und sieht dich in Jesus an. Und deckt zu und vergibt und rein. Und sieh, wenn du daran denkst, dann lernst du deinen Bruder, deine Schwester so tragen, wie Gott dich trägt, dass du vergeben kannst, dass er nicht mehr das Böse ansieht, dass du lieb hast, wo es natürlicherweise gar nicht geschehen will. Christen kommen einfach in eine neue Welt, wo von oben runter, von Gott durch Jesus Vergebung, Liebe, Gnade ist und das Geben so weiter. Oh, lieben Freunde, wir sind Bürger einer neuen Welt geworden. Wollen wir dieser neuen Welt entsprechend unseren Wandel führen?